Ihr hört das Kulturforum im Freien Radio Wüste Welle. An den Mikrofonen und an der Technik sind wie immer Gabriele Busse und der Studiohund Krümelchen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast live für euch hier bei der Wüstenwelle, nämlich Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung. Matthias, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Matthias, du hast das größte Tierheim der Welt. Also du bist Leiter des größten Tierheims der Welt in Rumänien. Was heißt das größte Tierheim der Welt? Wie viele Tiere habt ihr im Moment?
Ja, schrecklicherweise ist es ein Rekord oder auf eine Weise eine Anzahl, die wir nie so erreichen wollten und die auch nicht unser Bestreben war zu erreichen. Wir haben Tag heute 6.300 Hunde.
Ach du meine Güte.
Darunter sind 1.200 Welpen, Junghunde, die im Lebensmonat oder die zwischen dem zweiten und neunten Lebensmonat sind. Also es sind wahnsinnig viele Tiere. Man kann sich das kaum vorstellen, dass 6.300 Hunde an einem Ort leben. Unser Tierheim ist 4,5 Hektar groß. Das entspricht zu ungefähr 8 Fußballfeldern. 8 Fußballfelder hört sich natürlich auf der einen Seite total groß an, aber auf der anderen Seite für 6.300 Hunde ist es effektiv dann gar nicht mehr so groß. Und wir würden uns sehr wünschen, dass wir für all diese vielen Tiere ein liebevolles Zuhause finden würden und dass es kein riesengroßes oder weltgrößtes Tierheim mehr bräuchte.
Also eigentlich bist du gar nicht so gerne, sage ich mal, Leiter von dem größten Tierheim der Welt, weil du dir natürlich wünschen würdest, es nicht mehr sein zu müssen, ne? Dass, wenn alle
Tiere. Absolut richtig, ja.
Ja, 6.300, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, über 6.000 Hunde. Als du das letzte Mal da warst, du warst ja in, als Corona begann, zuletzt da, da hattet ihr 6.000 Hunde und du meintest da schon, es muss unbedingt weniger werden, so viel hatten wir noch nie. Jetzt habt ihr noch mehr Hunde.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist, wir sind seit dem April 2000 in Rumänien und wir hatten innerhalb allerkürzester Zeit 3.500 Hunde innerhalb unserer Smiura, unserem Tierheim in Rumänien. Und was die letzten zweieinhalb Jahre passiert ist unter Corona, das war schon so, dass wir gesehen haben, dass eine wahnsinnige Nachfrage, auch wenn das Wort furchtbar an der Stelle ist, eine wahnsinnige Nachfrage nach Haustier, nach Heimtier, nach Hunden und Katzen in erster Linie besteht. Und wir haben während dieser Zeit auch für ganz arg viele Hunde ein schönes Zuhause über unsere Partnertierheime finden können. Und es gab tatsächlich 2021 den Zeitpunkt, da waren wir bei 4.800 Hunden. Und das merkst du natürlich wahnsinnig, den Unterschied zwischen 4.800 Hunden und 6.300 Hunden, weil du natürlich sehr viel entspanntere Gruppen, entspanntere Situationen innerhalb der Ausläufe, innerhalb der Paddocks hast. Und das hast du Tag heute ehrlicherweise nicht mehr. Aber wenn du die Option quasi betrachtest, also in Rumänien hast du als Tier, als Hund die Option, auf der Straße zu leben, ein entbehrungsreiches Leben zu führen, weil du Sommer, Winter, Hitze, Kälte gleichermaßen ausgesetzt bist, kein Dach über dem Kopf hast effektiv, nichts Essbares hast und mehr oder minder auch immer wieder den menschlichen Gefahren ausgesetzt bist. In erster Linie den städtischen Tierfängern, die dich fangen können, die dich dann in eine städtische Einrichtung, Tötungsstation verbringen. Dort wirst du 14 Tage beherbergt und sofern nicht adoptiert, getötet. Also das große Problem in Rumänien ist ja die Tatsache, dass am Ursprung der Straßenhunde-Problematik gar nichts verändert wird. Es wird nicht auf staatlichem Niveau kastriert oder gar staatlich empfohlen zu kastrieren, geschweige denn eine Infrastruktur dafür geschaffen, dass das gemacht wird. Hingegen ist eine Struktur geschaffen worden, schon seit September 2013, die besagt, städtische Tierfänger strömen aus, fangen alle Tiere, unabhängig davon, ob sie Besitzer haben oder nicht, sofern sie zum Zeitpunkt des Fangens, des Findens, sich frei auf der Straße bewegen, verbringen sie in die Tötungsstationen. Dort wirst du eingepfercht, wahllos zusammengesetzt und weder medizinisch versorgt, noch gefüttert, noch getränkt. Und ab dann tickt eben diese Uhr und diese Uhr tickt auf den Tag 14 Tage lang. Und sofern der Hund innerhalb von 14 Tagen nicht adoptiert, vermittelt, rausgeholt wurde, sowohl von Privatmenschen als auch von Tierschutzvereinen, Tierschutzorganisationen, wird das Tier getötet.
Wie holt ihr die Hunde da raus?
Wir haben seit 2013 eine Kooperation, wenn man das so sagen kann, mit insgesamt 5 städtischen Tötungsstationen. Und das war speziell in den Jahren 2013, 14 und 15 ein wahnsinniger Kampf, diese Tiere dort rauszuholen. Zum einen, weil ein korruptes Abrechnungssystem hinter dieser Maschinerie Fangen, Beherbergen und Töten steckt. Und zum anderen, also insofern ein korruptes Abrechnungsschema, dass Fangpauschalen, Beherbergungspauschalen und dann natürlich auch Tötungspauschalen abgerechnet werden können. Nur wenn du ein Tier medizinisch nicht versorgst, nicht fütterst, nicht tränkst und sehr kostenneutral tötest, schmerzhaft dementsprechend, weil das ja sonst Realgeld ausgegeben werden müsste, dann öffnet das eben Tür und Tor, um Gelder in die eigene Tasche zu stecken und auf dem Rücken der Tiere das auszutragen.
Die verdienen Geld mit dem Töten?
Die verdienen mit den Tieren Geld und die verdienen damit Geld, dass sie eben diesen widerlichen, ethisch nicht vertretbaren Weg gehen, am Ursprung nichts zu ändern. Man könnte das Problem, wenn wir vom Problem sprechen wollen, oder man könnte die Straßenhunde-Überpopulation ja sehr zielführend in den Griff bekommen, wenn man das auf nationalem Niveau wollte und sagen, wir kastrieren alle freilebenden Tiere, wir kastrieren die sogenannten Besitzertiere und ziehen das wirklich auf nationaler Ebene durch und haben dann umgerechnet nach einem Zeitraum von 7 Jahren, wenn wir wirklich durchgreifen, in ganz Rumänien alle Tiere kastriert und ab dann können sie sich ja verbindlich nicht mehr fortpflanzen und ab dann hast du einen Bestand X und der darf sein Leben als freilebendes Tier, aber nicht mehr verfolgt, abgesichert durch eine Futterstelle, Tollwut geimpft, zu Ende führen oder zu Ende leben, mehr oder minder. Und dann hast du auch die Straßenhundepopulation auf zielführende Art und Weise effektiv und human in den Griff bekommen.
Ja, das ist doch so ein absolut einleuchtendes Konzept, um diese Population, ich finde es auch ein furchtbares Wort, in den Griff zu bekommen, so als ob die Hunde das Problem wären. Ich verstehe nicht ganz, warum macht der rumänische Staat das nicht? Also die Arbeit, die ihr macht, ihr habt ja auch Kastrationsmobile, ihr geht in die Schulen und bildet die Schülerinnen und Schüler aus. Ich verstehe gar nicht, warum macht der Staat nicht das, was ihr macht? Das ist doch so völlig einleuchtend.
Du kriegst da verschiedene Antworten. Also zum einen will an der Stelle gesagt sein, als wir 2000 nach Rumänien kamen, haben wir wirklich nichts anderes gemacht, als in Pitești, das ist die Stadt, in der unser Tierheim sich befindet, wirklich so flächendeckend als nur möglich zu kastrieren. Jeden Hund quasi einzufangen, ihn zu kastrieren, ihn optisch sichtbar mittels Ohrmarke zu kennzeichnen nach erfolgter Kastration und ihn dann an den Fundort mehr oder minder wieder freizulassen, abgesichert durch eine Futterstelle. Und dadurch konntest du von April 2000 bis September 2013 einen Bestand von über 33.000 Straßenhunden auf weniger als 4.500 kastrierte Straßenhunde zielführend minimieren. Und mit Erlass des Tötungsgesetzes, was auch Tür und Tor für Korruption geöffnet hat, hast du eben dieses funktionierende Konzept Fangen, Kastrieren, wieder freilassen, vollständig zerstört und diesen völlig ineffektiven Weg des wahllosen Einfangens, des brutal Beherbergens und des Tötens ermöglicht. Und das ist eins der größten Probleme. Und wenn du den rumänischen Staat jetzt mal allgemein gesagt auf genau diesen Punkt ansprichst, dann bekommst du für gewöhnlich 2 verschiedene Antworten. Die eine Antwort ist meistens, dass die Mittel nicht zur Verfügung stehen. Dann könntest du sagen, die Mittel stehen zur Verfügung, nur sie werden nicht zielführend eingesetzt. Wenn sie in den Taschen korrupter Einzelpersonen landen, ist es ja eine absolut, also korrupter geht's grundsätzlich nicht mehr. Und der andere Punkt, der auch sehr, oder die andere Antwort, die gerne gegeben wird, ist, wir haben 10.000 andere Probleme. Aber nur weil, und das mag ja richtig sein, es gibt in Rumänien tatsächlich sehr viel andere infrastrukturelle Probleme. Von Armut, unfassbar hohen Maß an Prostitution, Drogen und so weiter gar nicht zu sprechen. Auch das Infrastrukturelle zwischen Land und Stadt ist ein ganz massives, sehr, sehr gefährliches Gefälle. Aber nur in Anführungszeichen, weil es sehr viele andere Probleme gibt, die es tatsächlich gibt, ist es ja kein Argument dafür, dass man eben diesen Punkt, diesen genauso wichtigen Punkt, nicht auf die Agenda setzt und eines Tages lösen möchte.
Vor allem haben die den Punkt ja sowieso auf der Agenda. Sie handeln nur falsch, ne? Also dass man auch Welpen tötet, dass man einfach wahllos alle Tiere tötet, die da frei rumrennen. Und das heißt also, ihr versucht einfach so viele Tiere wie möglich vor dem Tod zu retten?
Oder? Ja, ganz genau. Das, genauso wie du es eben auch gesagt hast, das ist ja das Gemeinste an der Situation. Du hast eine Lösung, die unmittelbar vor dir liegt, die du aber nicht ergreifen kannst, weil du die Möglichkeit nicht hast. Also fangen, beherbergen, töten wird ja der Kastration auf nationaler Niveau vorgezogen. Und das macht natürlich diese Arbeit zum einen richtig, richtig schwer und zum anderen kommst du nicht zielführend weiter, also nicht nachhaltig weiter, weil du nicht sagen kannst, wir legen jetzt richtig los, wir machen mal unter Volldampf und haben dann auch ein wirkliches Ergebnis, wie wir es zum Beispiel im Jahr 2013 hatten, als man ganz klar sagen konnte, hier schau her, das Kastrieren, das optisch sichtbar markieren und das Wiederfreilassen hilft und ist total zielführend. Und das ausgedehnt aufs ganze Land würde ja die Überpopulation von Straßenhunden minimieren.
Ist denn politisch da eine Veränderung absehbar? Ich meine, es klingt jetzt einfach alles unfassbar deprimierend. Ihr bekommt keine Hilfe vom Staat, der tötet weiterhin die Hunde wahllos, auch die Welpen, der sammelt auf den Straßen alles ein und tötet alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und ihr, es ist ja eine Wahnsinns-Sisyphos-Arbeit, all diese armen Hunde zu retten, die es eigentlich hätte gar nicht erst von Anfang an geben brauchen, wenn eben die Elterntiere kastriert worden wären. Stelle ich mir unfassbar deprimierend vor, diese Sisyphos-Arbeit zu machen. Gibt's denn irgendeinen Ausblick auf Hoffnung?
Es gibt gerade jetzt ein Hoffnungslicht und eine Möglichkeit, eine Veränderung herbeizuführen. Wir haben gemeinsam im Deutschen Tierschutzbund ein Konzept ausgearbeitet, wie du wirklich innerhalb von einem Zeitraum von 7 Jahren durch sogenannte Kastrationszentren, also die Idee wäre, jede Tötungsstation, die es in Rumänien gibt, das sind 141 an der Zahl, in sogenannte Kastrationszentren nach einem gewissen Standard umfunktionierst. Dann hast du quasi aus dem Ort des Schreckens einen Ort der Lösung geschaffen. Das gelingt allerdings ohne eine Gesetzesänderung, ohne politisches Engagement. Hinten und vorne nicht, schon finanziell nicht. Denn Rumänien ist ein großes Land und es gibt einfach Millionen von Hunden innerhalb dieses Landes. Und angenommen, diese 141 Einrichtungen würden wirklich zu Kastrationszentren umfunktioniert werden. Die Menschen würden per Gesetz verpflichtet werden, ihre eigenen Tiere dort kostenlos, für sie kostenlos kastrieren zu lassen, würden zum Beispiel eine Kastrationsbescheinigung bekommen, die sie dann auch nachweisen können, wenn sie denn kontrolliert werden. Also es bedarf infrastrukturell einem relativ aufwendigen Konzept und das haben wir ausgearbeitet, wo quasi von der Tötungsstation zum Kastrationszentrum umfunktioniert wird, wo per Gesetzesänderung die Menschen angehalten werden, ihre Tiere zu kastrieren. Haben dafür ein Zeitfenster von zum Beispiel einem Jahr, also innerhalb eines Jahres wirst du aufgefordert, dein Tier kastrieren zu lassen. Und das kann man ja regional bedingt dann ausdehnen auf zum Beispiel 2 Jahre. Und wenn du dieser Arbeit nachgehst, dann wäre gerechnet auf Quadratkilometer Größe, Populationsdichte, also Hundepopulationsdichte, wären alle Hunde, Besitzertiere und frei lebende, frei laufende Tiere in einem Zeitraum von 7 Jahren kastriert, wenn du wirklich an 5 Tagen die Woche mit diesen Kastrationszentren und 5 Operationsplätzen innerhalb eines Kastrationszentrums kastrieren würdest.
Innerhalb von 7 Jahren?
Ja, innerhalb von 7 Jahren.
Jetzt habt ihr das ausgearbeitet, zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund. Habt ihr das irgendjemandem in Rumänien schon vorgelegt? Wie kommt es dahin?
Wir hatten dieses Jahr im Mai die Chance, es vorzulegen. Wir haben es einer Beraterin des Staatspräsidenten vorstellen dürfen, die grundsätzlich auch dem Thema recht positiv zugewandt war, die verstanden hat, dass das ein wichtiger Punkt ist und die, glaube ich, auch von dem Konzept überzeugt war. Ein großes Problem in der Politik innerhalb und außerhalb unseres Landes oder innerhalb und außerhalb von Europa ist einfach, dass die Umsetzung von Ideen furchtbar lähmend praktiziert wird und das alles einfach wahnsinnig lange Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die wir in erster Linie nicht haben, die aber noch viel weniger die Tiere haben, die unmittelbar darunter leiden. Und natürlich bedarf es auch einer Gesetzesänderung. Lass mich ein doofes Beispiel machen. Als Corona jetzt kam und wir mit dem ganzen Infrastrukturellen auch ein Stück weit überfordert waren, jetzt kann man ja alles gut finden oder schlecht finden, aber aus meiner persönlichen Sicht sind zum Beispiel hierzulande wirklich recht zügig diese Impfzentren auf die Beine gestellt worden, ob das Container waren, ob das Schnellbauhallen waren oder ob das irgendwelche Sporthallen waren. Man hat da ein Stück weit an einem Strang gezogen, ich will das jetzt gar nicht verschönern, an einem Strang gezogen und hat diese Impfzentren errichtet und hat allen Menschen die Möglichkeit gegeben, dorthin zu gehen, sich impfen zu lassen, eine Impfbescheinigung zu bekommen. Und wenn du das jetzt total banal runtergebrochen auf dieses Kastrationsthema in Rumänien umlenken würdest und dort adaptieren könntest, dann könnte man mit derselben infrastrukturellen Leistung auch sowas aufbauen. Und dass es finanziell möglich war, haben wir unter Corona bewiesen. Jetzt mag der Vergleich an der Stelle hinken, dass ja Deutschland ein reiches und sehr stabiles Land ist, zumindest Tag heute, und Rumänien eben nicht, was ja absolut richtig ist. Aber, und das ist auch so ein kleiner Erfahrungswert aus dieser Pandemiezeit, die Rumänen sollte man da wirklich nicht an falscher Stelle loben, aber an der Stelle darf man schon sagen, dass sie sehr unbürokratisch auch dieses Corona-Thema und Impfzentren und so weiter haben lösen können. Und das heißt, ein Land wie Rumänien wäre in der Lage, sowas zu machen, infrastrukturell. Es liegt also mehr oder minder am Wollen bzw. am Nichtwollen und an der Tatsache, dass das eben nicht Thema Number One auf deren Agenda ist.
Was hat es jetzt ganz konkret zur Folge, dass ihr der Beraterin des Präsidenten das vorgelegt habt? Also sie hat das Konzept gut gefunden. Hast du das Gefühl, dass was passieren wird oder haben die dir irgendwas zusichern können? Haben die gesagt, was jetzt die nächsten Schritte sind, um das politisch umzusetzen?
Politische Versprechen werden immer sehr, sehr vorsichtig formuliert. Und die Formulierung war so in die Richtung, dass sie es dem Staatspräsidenten selbstverständlich positiv präsentieren wird und dass sie davon in erster Linie ziemlich überzeugt ist. Letzten Endes ist es natürlich, und das ist auch wieder so ein bisschen deprimierend, so, dass auch wenn die Staatspräsidentenberaterin und der Staatspräsident persönlich und privat voll überzeugt sind, politisch auch voll überzeugt sind, sie eine parlamentarische Mehrheit benötigen für jegliche Form von Gesetzesänderung. Erfahrungswerte zeigen, dass parlamentarische Mehrheiten in einem Land wie Rumänien für genau dieses Thema zu generieren wahnsinnig schwierig ist. Von dem her hat man da schon, also vielleicht ist es ja nicht aussichtslos und es ist auch überhaupt nicht mein Punkt, da jetzt eher negativ zu reden, sondern ich finde es großartig, dass sie sich dem Thema insofern angenommen haben, dass sie zuhören, dass sie sich das Konzept ansehen, dass sie ernsthaft drüber nachdenken und dass man auch mit welchen Mitteln auch immer versucht, eine parlamentarische Mehrheit dafür zu generieren. Das wäre großartig und dann könnten wir wirklich loslegen. Und dann gäbe es natürlich auch den Punkt, wo man sagen kann, jetzt gehen wir ganz konkret an Gesetzesänderungen ran. Rumänien hat im Februar 2019 eine wortwörtlich übersetzt Tierpolizei gegründet. Und damit wären sie ja mal, Klammer auf, Klammer zu, schon ein paar Schritte weiter als wir hierzulande. Denn wir haben keine eigene Stelle oder zumindest keine polizeiliche Stelle, die sich für Tiere einsetzt. Und nur diese sogenannte Tierpolizei, die ist primär nicht gegründet worden, um Tieren zu helfen, sondern die ist gegründet worden, um Reklamationen und Beschwerden von Menschen gegen Tiere entgegenzunehmen. Und damit ist sie natürlich an jeglichem Ziel eines Tierschutzgedankens vorbeigeschossen.
Klingt eher, als ob es in Deutschland erfunden worden sein könnte.
Ja, das stimmt.
Um Beschwerden gegen Tiere entgegenzunehmen?
Das könnte eine EU-Idee gewesen sein. Also vom
Aber Konzept, ich verstehe das nicht. Ich meine, um Beschwerden gegen Tiere entgegenzunehmen?
Ja, Beschwerden gegen Tiere sehen in Rumänien jetzt in erster Linie so aus. Mein Kind kann nicht mehr auf dem Schulweg zur Schule gehen, denn es wird von Straßenhunden belagert. So. Ich kann nachts um 3 nicht mehr schlafen, weil 3 Straßenhunde vor meinem Wohnblock bellen oder unter meinem Auto liegen und ihr Fell an meinem Lack reiben. Und also das sind übrigens alles reale Geschichten.
Was, ernsthaft?
Ja,
deren Wort. Fell reibt an meinem Lack. Bist du sicher, dass das in Rumänien ist und nicht in Tübingen?
Ja, leider an der Stelle sicher. Und das sind so krasse Beispiele, wo du wirklich auch kaum Antwort für findest.
Was? Also ist es jetzt kein Witz?
Nein, das ist leider.
Deren Fell reibt an meinem Lack. Bitte tötet diese Tiere.
Bitte sorgt dafür, dass dieses Tier nicht mehr sich hier aufhält, ist ja, dann mal die primär formierte
Bitte. Das ist ja dann
erstmal
so das Gleiche in Rumänien. Ne?
Schrecklicherweise wird als Resultat, ja.
Also das heißt, die Hoffnung wäre, der Präsident hört sich das irgendwann an von der Präsidentenberaterin und bringt das ins Parlament ein und die Abstimmung wird, wenn es so läuft wie bisher, sowieso wieder gegen die Tiere ausgehen. Aber gut, man mag ja die Hoffnung nicht verlieren. Was mich nur wundert, immer noch, auch wenn du mir das vorher schon so versucht hast zu erklären, ich frage mich, wie man für das systematische Töten von Tieren sein kann, dass er überhaupt keine Lösung bietet. Dass die Anzahl von Tieren überhaupt nicht nachhaltig beschränkt. Ich frage mich, wie können die Leute im Parlament, sind ja gebildete Leute, die da sitzen, ja, wie können die gegen Kastrieren sein? Wie können die da, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, ich verstehe total, wie du meinst, weil das ist unser täglich Brot und damit sind wir ja auf eine Weise so konfrontiert, dass wir manchmal wirklich nicht wissen, gegen welche Wand rennst du am besten, weil es genauso, wie du sagst, eben so einleuchtend ist. Nimm das Problem an der Wurzel und löse es dort und behandle nicht Symptome, ohne irgendwann mal an der Ursache zu sein. Das ist ein Widerspruch in sich und es ist eine Ziellosigkeit, die kaum zu übertreffen ist. Man darf leider, und ich habe wirklich viel über für Rumänien, aber man darf an der Stelle auch nicht ganz vergessen, es ist ein Land, das den Kommunismus in Anführungszeichen gerade erst überstanden hat, das eine sehr, sehr lange postkommunistische Phase hatte, die sich eigentlich durch die gesamten 90er Jahre und auch durch die Anfang 2000er Jahre gezogen hat. Mit Beitritt in die EU ist vieles moderner geworden und seit dem Beitritt in die EU sind die auf einer Aufholjagd. Also die fühlst du in dem Land förmlich. Das ist eine Aufholjagd nach Modernität und nach einer Art und Weise von europäischem Leben. Glücklicherweise beeinflusst das auch so ein bisschen, das ist zumindest meine Einschätzung, das moralische Empfinden oder die moralische Sensibilität auf verschiedene Themen hin. Aber du hast, und das steht mir wirklich nicht zu pauschalisieren, aber du hast natürlich in dem politischen Gefüge grundsätzlich Menschen, die tendenziell eher aus dieser Zeit Kommunismus, Postkommunismus stammen und die auch so ein Stück weit in die Richtung eingestellt werden. Aber nochmal, mir ist ganz wichtig, das darf nicht pauschaliert werden, weil das wirklich, das wäre nicht gerecht, das wäre nicht fair und auch nicht in Ordnung, weil es gibt großartige Politiker auch in diesem Land, die sich wahnsinnig einsetzen. Schrecklicherweise, das gehört schon zur Wahrheit, sind es tendenziell die Minderheiten und nicht die Mehrheiten. Und du merkst es auch, wenn du auf dem Land bist und um die kostenlosen Kastrationsaktionen zu bewerben, wenn wir mit dem umgebauten Rettungswagen von Haus zu Haus fahren und versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, ihre Tiere, ihre Hunde und Katzen kastrieren zu lassen, dann kriegst du für gewöhnlich von 10 Haushalten schon mindestens 4-mal gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Mein Hund, meine Katze wird nicht kastriert.
Warum?
Da hast du ähnlich wie mit dem Lack vorher so Antworten, die da lauten: ein kastrierter Hund ist kein richtiger Hund, mit Männern kannst du das Thema irgendwie auch nicht so richtig angehen, weil dann weiß ich nicht, welche Sorgen da bestehen, die sie da übertragen könnten. Oftmals ist natürlich auch ein Punkt, dass Rumänien lebt so ein bisschen von Tagelöhner und Tauschgeschäften und kleine süße Welpen mit dem Nachbarn oder 3 Häuser weiter gegen eine Flasche Schnaps zu tauschen. Das ist schon auch ein Modell, das gangbar ist oder das durchgeführt wird. Und dann hast du halt einfach so eine gewisse religiöse Verbohrtheit auch an der ein oder anderen Adresse, wo noch das Meinungsbild vertreten wird. Der liebe Gott will nicht, dass man sich da einmischt, und unfruchtbar machen ist auch nicht gut. Also da kollidieren ganz arg viele, zum Teil veraltete, zum Teil religiöse, zum Teil ideologische Meinungsbilder, die aber so manifestiert sind, dass du sie entweder gar nicht oder nur mit sehr, sehr viel Hartnäckigkeit und sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit durchbrechen kannst. Und das ist schwierig schlichtweg und zeitaufwendig.
Ich denke gerade, sag mal, was ist an eurer Arbeit eigentlich nicht schwierig? Ja, ihr habt den Staat, der sich seit 2000 mit Händen und Füßen eigentlich fast gewehrt hat gegen euer Konzept, ne? Also jetzt seid ihr zum allerersten Mal angehört worden, so richtig, ne? Also von der Präsidentenberaterin sogar. Ja, ist ja Wahnsinn. Aber ihr habt ja all die letzten Jahre gegen Windmühlen gekämpft, und dann kämpft ihr noch gegen Windmühlen sogar direkt im Kontakt mit manchen Tierbesitzern und Tierbesitzerinnen, die euch ihr Tier nicht kostenlos kastrieren lassen wollen, obwohl genau das die Lösung wäre für die Überpopulation. Und dann werden die halt, die Tierkinder eben, die dann geboren werden, stattdessen in der überwiegenden Mehrheit dann getötet. Ich meine, 141 Tötungsstationen. Ich meine, ich verstehe sozusagen das Argument meinetwegen auch von Tierbesitzern in Deutschland, die sagen, ich möchte meinen Hund nicht kastrieren lassen. Ja, es ist ja immer ein Eingriff, und wenn es nicht nötig ist, natürlich nicht. Aber wenn die Welpen und Tierkinder sonst eben einfach in einer dieser 141 Tötungsstationen landen oder dann deren Kinder, ist es ja völlig, völlig klar, dass das die viel bessere Option ist, als dass auch nur eins dieser Kinder in der Tötungsstation landet. Aber du sagst, 4 von 10 sagen, nee, machen wir nicht.
4 von 10 Haushalten sagen ja für gewöhnlich ab.
Also ich meine, gibt es irgendeine Stelle, an der ihr nicht gegen Windmühlen kämpft?
Würde mir zumindest spontan jetzt an der Stelle keine einfallen.
Ja, aber ich meine, wie hart ist das denn, Matthias? Du machst das jetzt ja, also wir haben, ihr habt im April 2000 angefangen, diese traurige, also das war früher eine Pelztierfarm, und dann war es ja auch eine Tötungsstation für Hunde. Und habt ihr angefangen, eben stattdessen Hunde zu retten, was ja eh eine unfassbar, also erst eine unfassbar traurige und grausame Geschichte ist, die ihr in was unfassbar Positives gewandelt habt. Aber wie machst du das denn, dass du seit 22 Jahren auf allen Ebenen immer nur kämpfen musst? Und zwar eigentlich für eine Sache, die dir logisch gesehen vollkommen klar ist.
Es geht kleinschrittig voran, und das ist ein großes Problem, und das macht unzufrieden. Kleinschrittigkeit macht unzufrieden im Allgemeinen. Das glaube ich, kann man sagen. Und wie vorhin gesagt, du hast die Lösung vor der Nase liegen, du kannst sie aber nicht greifen, weil sie dir immer dann weggezogen wird oder weil du sie einfach nicht erreichst, weil du da blockiert bist. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz schlimmes Thema. Zum anderen, das ist das, es gibt zwei Dinge, die positiv sind oder die dich diese Arbeit sehr viel leichter und sehr viel besser machen lassen können. Wir haben ein großartiges Team, würde ich sagen. Wir haben wunderbare Menschen, die unsere Arbeit finanziell so gut sie können tragen. Ansonsten wäre es auch schlichtweg nicht möglich. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Ihr lebt von Spenden, ne? Ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Vielleicht nochmal kurz für die Hörer, die gerade erst zugeschaltet haben. Bei uns ist noch immer Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung e.V., die das größte Tierheim der Welt leider betreibt. Also leider, weil ihr leider eben so viele Tiere auffindet und retten müsst. Nämlich die Smaura in Rumänien. Und ihr seid ganz und gar auf Spenden angewiesen, ne?
Ja, die gesamte Tierschutzarbeit in Rumänien wird ausschließlich durch Spenden finanziert und getragen.
Das wollte ich ohnehin eigentlich zuallererst fragen. Wie geht's euch eigentlich jetzt in Zeiten des Ukraine-Krieges mit den Spenden? Also ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, was für Spender ihr habt, ob das eher Großspender sind, die eh total viel Geld haben oder ob das eher die Menschen sind, die vielleicht eh jetzt nicht so toll bei Kasse sind und dann aber gerne auch mal was den Tieren geben. Da kann ich mir vorstellen, dass doch einige Leute sagen, ich habe jetzt schon für die Ukraine gespendet, jetzt gerade reicht es mir eigentlich nicht mehr für die Hunde. Habt ihr dieses Problem, dass die Spenden jetzt gerade zurückgehen?
Ja, tatsächlich ist es so und tatsächlich ist es ein Punkt, der große Sorgen bereitet, weil du natürlich jetzt schon beobachten kannst, dass Spenden zurückgehen, dass ein gewisser Spendeneinbruch stattfindet, dass Preise explodieren und dass einfach in allen Bereichen alles teurer wird. Sowohl für, also wenn die Reihenfolge an der Stelle so gesagt werden darf, sowohl für uns, die täglich Hundefutter, Arbeitsmaterialien etc. Kaufen müssen, als auch für jeden Spender, der sich möglicherweise überlegen muss, kann ich diesen Monat 10 Euro spenden oder spende ich diesen Monat 5 Euro oder spende ich im allerschrecklichsten Fall nichts oder und natürlich, dass Hilfe in der Ukraine dringender und zwingender nötig ist denn je, das ist gar keine Frage. Doch es fehlt natürlich auch am anderen Projekt, zum Beispiel jetzt an unserem Projekt und unseren
ihr.
Tieren.
Also ihr spürt einen Spendeneinbruch jetzt?
Ja, wir spüren einen Spendeneinbruch und den kann man sicherlich auch, also aus realistischen Gründen auf den Krieg in der Ukraine zurückführen. Aber nochmal, dass dort Hilfe zwingend und dringend notwendig ist, ist ja keine Frage. Aber es löst das Problem tatsächlich nicht. Und es macht es auch nicht in irgendeiner Form besser, weil Not hast du überall. Und gleichermaßen soll Hilfe auch an allen Stellen ankommen, wo sie eben dringend benötigt wird. Das ist die Not der jetzigen Situation. Und das ist auch diese Ironie des Schicksals, dass einfach an allen Ecken und Enden Hilfe dringender und wichtiger nötig ist denn je.
Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Wie viel braucht ihr im Jahr, um 6.300 Tiere oder Hunde? Habt ihr 6.300 Tiere oder 6.300 Hunde?
Na, 6.300 Hunde sind
allein schon
600
Hunde. Ach du meine Güte.
Das ist eine Zahl, die dich wirklich schwindelig werden lässt. Ich kann das ganz unverblümt sagen. Also man muss natürlich jetzt folgendermaßen sagen. Im vergangenen Jahr sind wir mit rund 100 bis 115.000 Euro monatlich um die Runden gekommen. Damit konnten die Fixkosten eines jeden laufenden Monats getragen werden. Tag heute sind es 185.000 Euro. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja nochmal 700.000 Euro mehr im
pro Jahr.
Was?
Ja, ganz genau. Und
dann sind wir jetzt eigentlich bei 2 Millionen so ungefähr?
Wir sind bei etwas unter 2 Millionen, ja, ganz
ja,
genau.
Ja, Wahnsinn. Und davor waren es 1,3 Millionen, die ihr brauchtet und jetzt sind es plötzlich 2 Millionen im Jahr braucht ihr?
Ja, es ist leider genau. Aber schau mal, wenn du fährst einen Hunderettungstransport nach Rumänien, das sind von hier aus ziemlich genau 1650 Kilometer. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob das Liter Diesel 1,10 Euro kostet oder 2,10 Euro. Das ist schlichtweg das Doppelte.
Matthias, aber Moment, aber wenn jetzt die Spenden einbrechen und ihr braucht noch mehr Geld als vorher, ich meine, gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr sagen müsst, Leute, wir können so viele Hunde nicht halten oder so? Also ab welchem Punkt bricht das irgendwie zusammen?
Ich kann darüber insofern nicht nachdenken, weil es keine Option sein darf. Also wir können ja nicht sagen, wir stehen nicht mehr für die Tiere ein, die wir in unserem Tierheim beherbergen. Wir können auch nicht sagen, wir fahren die Tötungsstationen nicht mehr an. Und wir können auch nicht sagen, wir fahren keine Hunde mehr aus dem Land heraus in unsere Partnertierheime, weil ein Zahnrad ins andere übergeht und weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist. Es ist jetzt die Stunde, wo man, auch wenn das Wort an der Stelle vielleicht nicht besonders klug gewählt ist, wo man kämpfen muss und wo wir für diese Tiere kämpfen müssen, wo wir alle zusammenstehen müssen und wo wir jeder den Teil, den er eben dazu beitragen kann, dazu beiträgt. Und ob das eine Spende von einem Euro ist, also ein Euro sind Tag heute in Rumänien immer noch 2 Kilo Futter und 2 Kilo Futter sind 4 Tage satt sein.
Ach ernsthaft, 1 Euro ist 2 Kilo Futter?
Wir haben einen ganz lang und hartnäckig ausgehandelten Preis von 49 Cent pro Kilogramm Trockenfutter. Und es gibt erste Verlautbarungen, dass dieser Preis in Kürze ansteigt, aber Tag heute ist er nicht angestiegen. Und wenn du, jetzt brauchen wir 2700 Kilo Futter pro Tag, damit alle Tiere satt werden. Das heißt, du brauchst 1340 Euro, um die du jeden Tag parat haben musst, um alle Tiere zu füttern. Wenn du 7,50 Euro spendest, dann kannst du mit 7,50 Euro 15 Kilo Futter kaufen bei dem Preis von 49 Cent. Und mit 15 Kilo Futter kannst du, wenn du einem Hund 500 Gramm Futter am Tag zur Verfügung stellst, durchschnittlich gerechnet, 30 Tage lang diesen Hund ernähren. Und das heißt aber irgendwie in einem Satz, mit 7,50 Euro kannst du 30 Tage lang einen Hund ernähren. Mit Trockenfutter zugegeben. Aber es ist...
besser als sterben.
Ja, definitiv. Und es ist... du leidest keinen Hunger.
Ja. Ne? Magst du kurz den Leuten erklären, wie sie denn euch spenden können? Also findet man euch auf eurer Internetseite einfach, ne? Mhm. Das ist die tierhilfe-hoffnung.de. Ne?
.com, genau.
Oh, komm, ich mach's immer wieder falsch. Ich sag's bei jedem Interview, sage ich es falsch. Aber gut, so viele haben wir dann auch nicht. Ach, tierhilfe-hoffnung.com.
Genau.
Ne? Bei uns ist noch immer Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung, die das größte Tierheim in Rumänien betreibt. Ach, das sind ja erstmal wahnsinnig deprimierende Zahlen. Aber du hast mir gerade im Vorgespräch ganz kurz angerissen, dass ihr eigentlich gerade total tolle Projekte am Laufen habt. Jetzt ist natürlich schwer, glaube ich, diese Projekte zu planen. Ne? Aber ihr habt nochmal ein neues Kastrationsmobil. Ne? Ihr habt ein Waldrefugium. Das musst du uns gleich mal erklären. Das klingt total schön, hätte ich auch gerne. Und ihr macht einen ganz großen Umbau. Erzähl noch mal kurz, was ist ein Waldrefugium? Das interessiert mich gerade total.
Unser Waldrefugium ist eine ganz, ganz tolle Idee, die schon vor ein paar Jahren entstanden ist. Wir haben immer versucht, um unser Tierheim herum ein angrenzendes Waldstück. Unser Tierheim liegt total abseits von der Stadt in einem sehr, sehr ausgedehnten Waldgebiet. Das ist ein schöner Wald. Und wir haben über lange Jahre probiert, ein Grundstück, das direkt ans Tierheim angrenzt, zu kaufen, ein Waldgrundstück. Und das ist 2020 gelungen. Da konnten wir dieses Grundstück mit Hilfe des Deutschen Tierschutzbundes kaufen und haben die letzten 2 Jahre dieses 7000 Quadratmeter große Waldgrundstück, den gesamten Baumbestand stehen lassen, eingezäunt mit einem hohen und sicheren Zaun, den du tatsächlich brauchst. Also es ist 7000 Quadratmeter eingezäunt in 4 quadratische Areale. Die Bäume stehen alle noch. Es gibt Alleen, die dich in dieses Waldrefugium leiten. Und es gibt in diesem Waldrefugium, und das macht so schön, Thermohütten. Das sind große, 4 Quadratmeter große Thermohütten mit jeweils separaten Eingängen, sodass jeder Hund seinen Eingang hat. Und in diesem Waldrefugium sollen all die Tiere leben, die den Menschen als Sozialpartner ablehnen. Aufgrund von Angst, aufgrund von Panik, aufgrund von sehr traumatisierenden Ereignissen, die sie in ihrem entbehrungsreichen Leben haben über sich ergehen lassen müssen. Und für die du ehrlicherweise hier in Deutschland zum einen keinen liebevollen Aufnahmeplatz findest und zum anderen sie sich aber hier in Deutschland auch nicht wohlfühlen würden innerhalb eines Familienlebens oder innerhalb einer Wohnung, innerhalb eines Hauses. Und wir haben sehr lange Zeit darüber nachgedacht, dass es ja keine Option ist, die Tiere, die den Menschen als Sozialpartner ablehnen, lebenslang im Tierheim zu beherbergen. Und das war quasi die Geburtsstunde von unserem Projekt Waldrefugium. Und das konnte man jetzt, das war natürlich während der Pandemie auch ein guter Zeitpunkt zu bauen, denn du hattest ganz andere Preise, was Materialien angehen. Du konntest Handwerker sehr viel besser oder einfacher beschäftigen, weil natürlich ganz arg viele Bauprojekte nicht stattgefunden haben während der Pandemie. Das war einfach jetzt so zusammengefasst ein grundsätzlich guter Zeitpunkt, um dieses Projekt auch anzugehen. Und es hat zeitlich so gut gepasst. Wir haben das Grundstück kaufen können, wir konnten dann bauen, es ist fertig geworden, ist jetzt am 4. Mai diesen Jahres eingeweiht worden.
Habt ihr da Fotos auf eurer Internetseite?
Ja, absolut. Und auch in unserem Heft das kleine Licht, das man auch auf der Homepage durchblättern kann.
Und wie geht's den Hunden jetzt? Also wie haben die das angenommen, das Waldrefugium, wo sie sich ja in Frieden zurückziehen können?
Absolut, die haben das ganz arg toll angenommen. Es war eine Herkulesaufgabe, die Hunde zu gruppieren. Das sind recht große Gruppen. Es sind insgesamt über 372 Hunde sind per Tag heute in diesem Waldrefugium.
Ach, wie schön, über 370 Hunde haben es jetzt so schön im Wald.
Ja.
Ach, toll, ich habe gerade auch total Lust auf das Waldrefugium.
Das Waldrefugium ist wirklich großartig. Wenn du das sehen würdest, das ist ein toller Ort. Es ist ein ganz arg friedlicher, ruhiger Ort. Dieses mitten im Wald und das hat was ganz arg Schönes. Es war eine Wahnsinns-Herkules-Aufgabe, die Hunde zu gruppieren und sie zusammenzusetzen. Und,
ich finde es auf eurer Seite gar nicht. Jetzt bin ich auf tierhilfehoffnung.com. Da gibt es jetzt gar nicht
extra. Jetzt bist du auf der Startseite. Jetzt kannst du ein ganz klein wenig runterblättern. Und jetzt kommt das kleine Licht, wenn du noch ein ganz klein bisschen weiterblätterst. Mhm. Wieder ein bisschen nach oben.
Da kommt das kleine Licht.
Genau, das kleine Licht. Und wenn du das kleine Licht anklickst, dann öffnet sich das Heft. Und dann kannst du in dem Heft blättern.
Ah, das ist es jetzt schon, ne?
Richtig,
oh,
genau.
Wie toll.
Das ist exakt.
Ach, das ist ja schön. Und die dürfen da frei rumrennen und so.
Die dürfen dort frei rumrennen, ja.
Oh, das ist ja, Mensch, das ist ja toll, dass ihr das hinbekommen habt in der Pandemie. Ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich schön, ja.
Die sehen auch total entspannt aus auf dem Bild. Ach, toll. Das ist ja mal, in all den schlechten Nachrichten ist das eine richtig tolle Nachricht.
Eine total positive Nachricht, ja. Und von solchen Geschichten, wo du dann einfach sagen kannst, hier ist ganz aktiv was für Tiere erreicht worden. Das ist genauso wie die, jetzt bist du auf der Seite der Eröffnung.
Ach, das kann ich ja jetzt im Radio gar nicht zeigen. Ja. Mensch, sieht das toll aus. Mensch, das denke ich mir ganz oft bei Tierheimen, ne? dass die Hunde einfach oft unfassbar Stress dort haben. Ne? Ist einfach zu voll. Das sind ganz viele, die eigentlich gerne ihre Ruhe hätten, die Schatten hätten, die einfach, ja.
Ja, die sich genau so einen Ort wünschen. Das ist schon richtig. Und es ist ja wirklich, es hat sich ja herauskristallisiert, das ist eins unserer größten Probleme. Internen Probleme im Lauf dieser Tierschutzarbeit in Rumänien ist, dass du eben nicht jeden Hund ins tierfreundlichere Ausland, nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz, vermitteln kannst, sondern dass du auch für die Tiere, die den Menschen eben als Sozialpartner ablehnen, eine adäquate und gute Beherbergung hast. Und die ist natürlich in einem Waldrefugium wirklich sehr viel adäquater gegeben als in einem Tierheimzwinger, keine Frage.
Ganz tolle Idee ist das, ja. Echt schön. Ja, und ihr habt noch ein neues gebrauchtes Kastrationsmobil, ne? Also ihr habt ja alte Rettungswägen gekauft und macht daraus Kastrationsmobile, die durch die Gegend fahren und kostenlos Hunde kastrieren, ne?
Ja, es sind tatsächlich, Gabriele, sogar vier Kastrationsmobile, vier neue gebrauchte Kastrationsmobile.
Ach so.
Und Die sind mittlerweile in Rumänien angekommen. Die sehen klasse aus. Die sind rundum beklebt und machen quasi eine Kastrationswerbung. Das sind richtige Aufklärungsmobile.
Aber nur für Tiere, nicht für sonst. Ne?
Ja.
Das klingt schon so überzeugend.
Idee. Nein, das überhaupt nicht.
Ihr habt mich überredet.
Nein, ich glaube, wir sind auch irgendwie noch unser ganzes Leben beschäftigt, damit die Hunde und Katzen zu kastrieren.
Ja.
Und
und ihr fahrt damit eben durch die Gegend und kastriert die Tiere vor Ort, versorgt sie medizinisch und entlasst sie wieder. Oder nehmt ihr dann, also wonach entscheidet ihr, welchen Hund ihr mit zur Smyra nehmt?
Die Kastrationsmobile sind in erster Linie für die Menschen gedacht, die mit ihren Tieren nicht ins Tierheim kommen können, um die Tiere oder in ein Kastrationszentrum kommen können, um ihre Tiere kastrieren zu lassen. Und die Kastrationsmobile richten sich in erster Linie an die sogenannten Besitzerhunde. Es gibt ein weiteres verhältnismäßig großes Problem. Das ist die Tatsache, dass Besitzerhunde nicht kastriert werden, die sich dann vermehren und die quasi immer diese Generation 2 Straßenhund auf die Straße im wahrsten Wortsinn spülen. Man muss sich das ja ein Stück weit so vorstellen. Besitzertier wird ja jetzt nicht gehalten, wie du dein Krümelchen hältst, bei dir zu Hause, selbstverständlich innerhalb der Wohnung, innerhalb des Hauses, sondern das Besitzertier in Rumänien wird möglicherweise an der Kette oder im Hof oder auf jeden Fall immer außerhalb des Hauses gehalten. Und mit bisschen Glück wird es auch täglich versorgt, was Futter und Wasser angeht. Und wenn jetzt der Besitzerhund oder die Besitzerhündin unkastriert ist, vermehrt sie sich. Mit dem Nachbarshund kann das Grundstück verlassen und kommen, wie es will. Und die Welpen, die daraus entstehen, die sind so lange süß und niedlich, wie die Besitzer das eben tragen wollen. Und dann werden sie ausgesetzt oder vor die Tür gesetzt oder vertrieben. Und das ist immer wieder die Generation Straßenhund, die es bei jedem Wurf ja automatisch dann mitgibt, wenn die Tiere nicht kastriert werden. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, an die sogenannten Besitzertiere zu gehen und die eben alle zu kastrieren, dass du die Generation Straßenhund 2 nicht mehr hast. Und das kannst du mit den Kastrationsmobilen natürlich am allerbesten machen, wenn du, also wir haben zum einen auch eine rumänische Seite, die ist hier auch mit verlinkt. Da hast du immer einen 2-Monats-Kalender drauf. Da wird draufgeschrieben, an welchem Tag das Kastrationsmobil in welchem Dorf, in welcher Stadt, in welcher Gemeinde ist. Wir bitten die Bürgermeister, diese Kastrationskampagne zu bewerben. Und dann sind wir für gewöhnlich morgen um 8 auf dem Marktplatz, auf dem Rathausplatz oder an einem markanten Ort in dem Dorf und beginnen dort mit den ersten Kastrationen. Die Leute, die da unmittelbar drumherum wohnen, die kommen her. Auch aus ein paar weiteren Straßen kommen die Leute her. Und das geht meistens so von 8 bis 11, von 8 bis 11:30 sind manchmal an einem guten Tag bis zu 20 Tiere kastriert. Und dann fahren wir quasi mit dem Auto weiter von Haus zu Haus, von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, klopfen am Zaun, klopfen an der Tür und führen die Gartenzaungespräche, von denen wir eben vorher schon gesprochen haben, wo du manchmal wirklich harte Aufklärungsarbeit leisten musst. Und im besten Fall sagen dir, das ist so ein Erfahrungswert, von 10 Haushalten einer Straße 6 zu, was durchaus positiv ist, aber leider, und das ist das Schlimme, 4 sagen dir nicht zu, aus irgendwelchen Gründen. Und die 4 Haushalte, die eben nicht zugestimmt haben, ihre Tiere zu kastrieren, die verwandeln diese Straße innerhalb eines halben Jahres an einen Ort, der so aussieht, als wärst du nie dort gewesen, weil es eben doch wieder ganz arg viele Tiere hat.
Wie hältst du das denn rein psychologisch aus? Also, ich erlebe dich auch jemand, der nach wie vor extrem empathisch ist mit Hunden oder auch mit seinen eigenen Hunden, für die es nach wie vor ein unfassbar großer Schmerz ist, wenn auch ein Hund stirbt. Ja. Wie hältst du dieses Leid aus? Oder wie hältst du aus, ja, dass es meinetwegen dann nach einem halben Jahr in der Straße, wo ihr schon so viele Hunde kastriert habt, dann wieder, sag ich mal, so aussieht wie vorher? Wie gehst du mit all dem um?
Du kannst es ja nur so machen, dass du dich an Einzelschicksalen quasi festhältst, dass du sagst, jede geglückte Vermittlung, jeden Hund, den du Wochen, Monate oder auch Jahre später siehst in einem glücklichen Zuhause, das macht dich glücklich, das macht dich froh, das macht dich in dem Moment glücklich, wo du wirklich im Herzen spürst, der ist dort angekommen und der ist dort gut vermittelt. Das ist ja, das ist eine Gefühlssache. Du siehst es und dann weißt du es. Der andere Punkt ist ein sehr viel rationalerer. Also du wirst ja nicht gefragt, willst du das oder also ja, du wirst nicht gefragt, willst du darauf jetzt reagieren? Wenn du wenn es jetzt heute heißt, wir müssen in eine Tötungsstation und dort 30, 40, 50 oder 60 Hunde übernehmen, dann würdest du nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich kann heute nicht, weil ich habe heute Kopfweh oder ich kann heute nicht, weil ich habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen, sondern dann ist das eine Sache, die völlig außer Frage steht. Ich will damit sagen, du wirst nicht gefragt, ob du reagieren willst. Du wirst auch nicht gefragt, ob du das machen willst. Das klingt, ja, du musst reagieren, du bist verpflichtet zu reagieren und deswegen reagierst du auch und du funktionierst in solchen Momenten auch. Das heißt nicht, dass du dann eines längeren oder eines kürzeren Tages später einbrichst und irgendwie nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Das gibt schon alles, diese Momente. Das ist ja auch irgendwo mehr als normal. Aber dadurch, dass du auf eine Weise reagieren musst und gar nicht gefragt wirst, ob du darauf reagieren willst, weil du es als Verpflichtung siehst und zwar nicht als Verpflichtung, die dir auferlegt wird, sondern als Verpflichtung, die du aus deinem tiefsten Inneren erfüllen willst, machst du das. Das würdest du nicht anders machen, das würdest du, Gabriele, ganz genau so machen.
Ich glaube, dass ich das nicht könnte. Ich würde, glaube ich, jeden Abend weinen. Ich würde jeden Abend weinen, weil man halt doch nicht aus allen Tötungen die Hunde rausholen kann oder weil man dann doch sieht, Mensch, es sind wieder Welpen entstanden, die dann auch wieder irgendwie langfristig getötet werden. Also ich finde das so unfassbar heldenhaft, was du machst. Ja, also wenn ich eine Arbeit gerne können würde, wäre es die. Aber ich könnte es nicht. Ich glaube, ich würde wirklich jeden Abend weinen und irgendwann feststellen, krass, nee.
Heldenhaft ist es tatsächlich nicht. Wenn... Du hast ja auch irgendwo den Punkt, wo du zu 100%, also ich stehe zu 100% hinter dem, was wir da machen. Ich bin da auch zu 100% überzeugt und ich habe die Hoffnung absolut nicht aufgegeben, dass es den Tag geben wird, an dem das anders wird, an dem ein grandioses Kastrationsgesetz bestehen wird, an dem infrastrukturell das wirklich schön Schritt für Schritt aufgebaut wird und an dem... dass alles irgendwie in Bahnen kommt, die die wirklich nur noch lösungsorientiert sind. Gleichermaßen und schon während du diesen Satz aussprichst, weißt du natürlich realistisch denkend auch, dass es aber ganz arg viele nicht geschafft haben, dass es definitiv zu spät ist und oder für die Einzelnen zu spät ist. Und das macht dich fertig und das zieht dich runter. Ich glaube auch, dass all das so ein Stück weit eine Zeitfrage ist. So hart es klingen mag, aber also Ute Langenkamp, die Begründerin der Tierhilfe Hoffnung, die im April 2000 begonnen hat und die im Dezember 2012 im wahrsten Wortsinn umgekippt ist, sie hat sich tot gearbeitet. Sie hat sich körperlich tot gearbeitet und sie hat sich auch auf eine Weise seelisch tot gearbeitet, weil es zu viel war, weil es zu krass war, weil es zu elendslastig war. Und ich glaube, das kannst du in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen sozialen Bereichen, ob das jetzt, wenn du Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger, wie auch immer, in einem Hospiz bist. Und
Ja, aber da ist es nicht so sinnlos, verstehst du? Es ist klar, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Aber es ist klar, dass die Ärzte wollen mein Bestes. Die kümmern sich, die Krankenschwester kümmert sich. Es gibt für uns eigentlich, außer jetzt Schlachter oder so, nicht die Berufssparte des systemischen und sinnlosen Tötens. Und ja, ich finde es halt dort nochmal ganz besonders sinnlos. Dort wird einfach nur getötet um des Tötens willen. Wenn die Welpen und Hunde einfach wirklich alles, was nicht bei drei ist auf dem Baum, wird einfach getötet. Das ist komplett sinnlos. Es geht nur ums reine Töten.
Da hast du recht, stimmt. Und das ist das Schlimme. Das ist auch wirklich der Punkt. Du kannst nur an der Hoffnung dich festhalten und daran, an den festen Glauben, dass es sich eines Tages ändern wird. Und dafür musst du kämpfen. Und dafür musst du mit all der Kraft, die du eben zur Verfügung hast, kämpfen. Und solange du da kämpfst, bist du selbst auch der Meinung, dass sich was verändert. Und das ist der Antrieb, nichts anderes.
Und die Hoffnung hast du noch, Matthias.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv und 100%. Natürlich.
Lieber Matthias, toll, dass du da warst. Jedes Mal, wenn du da bist, dann denke ich wieder, Mensch, ja, solche Ziele kann man haben im Leben. Ne? Das ist eine richtig große Sache und ich ziehe jedes Mal den Hut und ich könnte es nicht. Danke dir für deine Arbeit, Matthias Schmidt. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.